Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 108, Kausar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-kawthar. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.
Zunächst eine kleine Information. Die Kommentatoren sind der Auffassung, dass die Götzendiener Mekkas, Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, nachdem auch dessen letzter Sohn bereits im Kindesalter gestorben war, ihn als nachkommenslos verhöhnten, als jemanden, dessen Geschlecht sich nicht fortsetzen werde. Doch Gott offenbarte ihm, dass ihm Kausar gegeben werde, eine Fülle des Guten an reichem Segen. Das in der Sure erscheinende Wort Abtar, nachkommenslos, ist Hinweis darauf, dass diese Fülle an Gutem und Segen durch die Kinder und Kindeskinder Fatimas, Salamullah alaiha, die Tochter des Propheten, durch Kausar hervorgehen wird. Seine Nachkommenschaft, die sich bis ans Ende der Zeiten fortsetzen wird und reich an Segen ist, bis ins Paradies hinein. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wahrlich, wir haben dir, Prophet, Kausar, das heißt eine Fülle an Gutem gegeben. So bete zu deinem Herrn und opfere. Fürwahr, es ist dein Feind, der ohne Nachkommenschaft ist.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 7. Dezember 2021, gleich dem 16. Asar 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Coronavirus und WHO-Leistung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, Iran unterstützt Sicherheit der Golfstaaten. Irans Präsident forderte Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen zu Syrien. Megdad, Tür für Beteiligung Irans am syrischen Markt ist offen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, Iran unterstützt Sicherheit der Golfstaaten. Der Präsident der Islamischen Republik Iran, Ibrahim Raisi, hat am Montag in Teheran mit dem nationalen Sicherheitsberater der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, über regionale Fragen diskutiert. Präsident Raisi sagte bei dem Treffen, die Sicherheit der Länder der Region ist miteinander verflochten und Iran unterstützt die Sicherheit der Anrainerstaaten des Persischen Golfes. In Bezug auf die Geschichte der freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern, sagte Raisi, gute Beziehungen zu den Ländern der Region sind eine der außenpolitischen Prioritäten der neuen Regierung Irans und aus diesem Grund begrüßen wir die Entwicklung der Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, VAE. Der Präsident der Islamischen Republik Iran fügte hinzu, in den Beziehungen zwischen den beiden muslimischen Ländern Iran und Vereinigte Arabische Emirate sollte es keine Hindernisse geben und diese Beziehungen sollten nicht von überregionalen Ländern beeinflusst werden. Die Politik der Feinde der Länder in der Region besteht darin, Angst unter den Nachbarn zu stören, aber diese Verschwörungen können wir gemeinsam mit Weisheit und gegenseitigem Verständnis vereiteln, so Raisi weiter. Ibrahim Raisi beschrieb die Politik der Islamischen Republik Iran als Unterstützung der muslimischen Völker der Region und fügte hinzu, die Zionisten in der Region verfolgen ihre unheilvollen Ziele. Und wo immer sie Fuß fassen können, machen sie daraus eine Möglichkeit für Expansion und Volksverhetzung. Daher müssen die regionalen Länder vorsichtig sein. Der iranische Präsident begrüßte die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen Teherans zu Abu Dhabi und ergänzte, die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern wird den Weg für das Gedeihen der Beziehungen in anderen Bereichen ebnen. Der nationale Sicherheitsberater der Vereinigten Arabischen Emirate sagte bei dem Treffen, wir sind die Kinder dieser Region und wir haben ein Schicksal. Daher steht die Entwicklung der Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern auf unserer Agenda und wir sind bereit, die Zusammenarbeit mit Iran auszubauen. Der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price hatte auf den Besuch des nationalen Sicherheitsberaters der VAE in Teheran am Montagabend reagiert und auf der Pressekonferenz des Außenministeriums gesagt, wir unterstützen diplomatische Schritte, welche die Spannungen abbauen. Irans Präsident forderte Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen zu Syrien. Präsident Raisi bezeichnete die iranisch-syrischen Beziehungen als strategisch und forderte die Stärkung der Kooperationen zwischen beiden Ländern, insbesondere im Wirtschafts- und Handelsbereich. Bei seinem Treffen mit dem syrischen Außenminister Faisal Maqdad am Montag in Teheran bezeichnete Präsident Ebrahim Raisi die anhaltende illegale Präsenz ausländischer Truppen in der Region und auf syrischem Boden als gefährlich für die regionale Sicherheit und Stabilität und sagte, die USA und der von ihnen geschaffene IS sind überall in der Region ein großer Schaden für Sicherheit, Stabilität und Wohlergehen der Völker. Der iranische Präsident stellte fest, dass das Martyrium von General Qasem Soleimani die USA und ihre Stellvertretergruppen in der Region einschließlich des IS und des zionistischen Terrorismus geerdet habe und erklärte, heute steht Syrien an der Spitze des Widerstands gegen die Zionisten. Der syrische Außenminister sagte bei diesem Treffen, dass Syrien entschlossen sei, alle Kooperationen und Kapazitäten zu aktivieren, um die Beziehungen zwischen Teheran und Damaskus im gemeinsamen Interesse beider Nationen weiter zu stärken. Faisal Maqdad fügte hinzu, dass das syrische Volk die Unterstützung und Hilfe der Islamischen Republik Iran nie vergessen werde. Er betonte, das Blut des Märtyrers Qasem Soleimani garantiert die tiefe Verbundenheit zwischen unseren beiden Völkern. Und wir glauben, dass Märtyrer Soleimani uns allen gehört. Und wir werden das Opfer unserer Märtyrer nicht vergessen. Mit dem Widerstand des syrischen Volkes und der Widerstandsfront sind die Pläne der USA, des zionistischen Regimes und seiner Verbündeten in der Region gescheitert, fügte er hinzu. Der syrische Außenminister ist am Montag in Teheran eingetroffen. Maqdad: Tür für Beteiligung Irans am syrischen Markt ist offen. Der syrische Außenminister betonte, dass ein Land der Stärkung der politischen Beziehungen zu Iran besondere Bedeutung beimesse und den Weg für Teherans Marktpräsenz und den Wiederaufbau Syriens geebnet habe. Bei einer Pressekonferenz mit seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amir Abdollahian am Montag äußerte sich Faisal Maqdad besorgt über die Vorteile für Länder, die Syrien während der gesamten Krise geschadet haben und auf dem syrischen Markt präsent sind. Das Problem ist, dass es Länder gibt, die sich an Investitionen beteiligen wollen, aber noch keine ernsthaften Maßnahmen ergriffen haben, sagte Maqdad. Wir begrüßen jeden Versuch, die Sanktionen zu beenden und wir begrüßen jede Beteiligung Irans in Syrien, ergänzte er und erklärte, wir wollen, dass die Beziehungen zwischen Iran und Syrien das höchste Niveau erreichen. Der syrische Außenminister traf gestern auch mit dem Vorsitzenden des islamisch-iranischen Parlamentes, Mohammad Borel Ghalibov, zusammen. Dieser betonte bei seinem Treffen mit dem syrischen Außenminister, heute ist unser wichtigstes Thema die wirtschaftliche Entwicklung zwischen unseren beiden Ländern. Die Feinde der Widerstandsfront verfolgen das, was sie im Krieg auf dem Feld nicht erreichen konnten. Und unter diesen Umständen müssen wir versuchen, auf wirtschaftlichem und politischem Gebiet Erfolge zu erzielen. Israelische Kampfjets greifen syrische Hafenstadt Latakia an. Kampfjets des israelischen Regimes haben die wichtigste syrische Hafenstadt Latakia angegriffen, was Damaskus zu Abwehrmaßnahmen veranlasst hat. Bei den Angriffen schossen Kampfflugzeuge des israelischen Regimes eine Reihe von Raketen aus Richtung Mittelmeer auf den nordwestsyrischen Hafen ab, berichtete die offizielle syrische Nachrichtenagentur Sana'a. Unter Berufung auf eine militärische Quelle gab Sana'a den genauen Zeitpunkt der Angriffe am Dienstag mit 1.23 Uhr Ortszeit an. Durch den Luftangriff kam es nicht zu menschlichen Verlusten. Jedoch verursachte er Feuer in einer Reihe von Containern in diesem Handelszentrum. Dem Bericht zufolge ereigneten sich in der ganzen Stadt mehrere Explosionen, nachdem das israelische Regime die Offensive begonnen hatte. Laut der syrischen Nachrichtenagentur Sana'a haben die syrischen Luftverteidigungssysteme feindliche Ziele zerstört. Syrien und das israelische Regime befinden sich technisch im Krieg, da das zionistische Besatzerregime 1967 die syrischen Golanhöhen besetzt hat. Das israelische Regime unterhält eine bedeutende Militärpräsenz auf diesem syrischen Territorium, die es als Startrampe für seine Angriffe auf syrischen Boden nutzt. Die zionistischen Angriffe nahmen nach 2011 an Umfang und Häufigkeit deutlich zu, während sich Syrien im Griff von zügellosen und vom Ausland unterstützten Milizen und Terroristen befand. Die Angriffe haben regelmäßig die Verteidigungseinheiten und Ausrüstungen der syrischen Armee und seiner Verbündeten zum Ziel. Palästinensisches Außenministerium: US-Politik ermöglicht Israel Siedlungsbau. Das Außenministerium der palästinensischen Autonomiebehörde kritisierte die US-Regierung für ihr Schweigen über den Ausbau israelischer Siedlungen im Westjordanland. Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa hat die palästinensische Autonomiebehörde am Montag in einer Erklärung mitgeteilt, dass die US-Regierung dem zionistischen Regime die Möglichkeit gebe, seinen Annexionsplan des Westjordanlandes zu vollenden, anstatt den palästinensisch-israelischen Konflikt zu lösen. In der Erklärung forderte die palästinensische Autonomiebehörde die internationale Gemeinschaft und die US-Regierung auf, ihre Konfliktpolitik aufzugeben und praktische Maßnahmen zur Lösung der Differenzen auf der Grundlage der internationalen Friedensbemühungen, des Prinzips Land für Frieden und der Zwei-Staaten-Lösung zu ergreifen. In der vorigen Woche genehmigte das Kabinett des zionistischen Regimes 8 Siedlungsprojekte im Westjordanland, darunter den Bau von 1058 zionistischen Wohneinheiten im Osten von Al-Quds, Ost-Jerusalem. Das zionistische Stadtplanungskomitee, das ursprünglich den Bau von 9000 Wohneinheiten in Ralandia im besetzten Al-Quds, Jerusalem genehmigt hatte, hat die Genehmigung dieses Bauplans verschoben und laut der palästinensischen Nachrichtenagentur MAN behauptet, dass für den Bau der Siedlung Umweltstudien erforderlich seien. Der UN-Sicherheitsrat hat in der Resolution 2334 vom 23. Dezember 2016 das zionistische Regime aufgefordert, alle Siedlungsaktivitäten in den besetzten palästinensischen Gebieten unverzüglich und vollständig einzustellen. Durch die Errichtung zionistischer Siedlungen und anderer Maßnahmen versucht das israelische Regime, die Struktur der palästinensischen Gebiete zu verändern und ihnen ein zionistisches Gesicht zu geben, um seine Hegemonie in den palästinensischen Gebieten zu festigen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 7 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 3 Grad, Mashhad 5 Grad, Isfahan 6 Grad, Shiraz 10 Grad und Bandar Abbas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett und Verteidigungsminister Benny Gantz haben laut Medien das Militär dringend angewiesen, Angriffspläne zu erarbeiten. Der Schweizer israelische Journalist Shrika Elam hielt dies für leere Drohung. Wir sprachen mit ihm darüber. Heute hören Sie den zweiten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Elam, aber es geht dann noch weiter. Ministerpräsident Naftali Bennett und Verteidigungsminister Benny Gantz haben das Militär dringend angewiesen, wie es heißt, Angriffspläne zu erarbeiten, hieß es am Mittwoch in der Zeitung Israel Hayon. Also eine militärische Konfrontation steht offenbar bevor, obwohl Sie das einfach verneinen.
Nein, das stimmt nicht. Also das muss man unterscheiden zwischen Vorbereitung auf einen Angriff und einem Angriff. Israel, dass die Pläne da sind und dass da Erhöhung vom Militärbudget in diesem Zusammenhang vorliegt, das ist ein Ziel und das ist ein Ziel, wo teilweise erreicht worden ist, also im Interesse von der Armeeführung und auch von der Waffenindustrie in Israel, aber auch in den USA und andere Länder. Also man muss da, ich meine, was hat da die israelische Armee bislang gemacht? Also man ist ständig dran, gewisse Pläne zu schmieden und so weiter. Aber dass es eine konkrete Handlung vorsteht, ist ziemlich ausgeschlossen. Also sagen wir das ein bisschen vorsichtig. Also die Handlungsmöglichkeit, man weiß, dass für eine militärische Aktion keine Chance hat, weil unter anderem die verschiedenen Projekte in Iran sind sehr, sehr verteilt und begraben und so weiter. Also es ist eine komplexe Geschichte, die nicht einfach zu bewältigen, und man weiß es. Und wenn das möglich wäre, dann hätte eventuell solche Aktion stattgefunden. Zudem eine Aktion, israelische Aktion, eine massive Aktion, kann Iran zu einem Vergeltungsschlag verleiten. Und man weiß in Israel das ganz genau, also zumindest nicht unbedingt das Publikum, aber die Herrschende, dass auch heute Iran und Hezbollah zusammen besitzen genug Raketen, die Israel empfindlich treffen können. Und Israel hat keine adäquate Antworten auf diese Bedrohung. Das heißt, auch heute existiert eine Situation von Gleichgewicht des Schreckens gegenseitig. Also, und Iran insofern macht es nicht, und insofern kann auch eine iranische Atombombe da nicht groß ändern an die Situation. Im Prinzip braucht für diese Zwecke Iran keine Atombombe, und meiner Meinung nach ist das Ziel, dass es da endlich ein Abkommen geben würde, wo Iran mit dem leben kann, wirtschaftlicher Natur. Es kommt noch dazu, dass ich meine, wenn Israel da wirklich will, die Bedrohung von der atomaren Bedrohung beseitigen, da gibt es ja konkrete Schritte, die Israel machen kann. Zum Beispiel der Dialog direkt mit Iran, direkt oder indirekt suchen, um Alternative zu schaffen. Und da gab es schon Indikationen, dass das mindestens ehemalige Ministerpräsident Netanyahu hat das einmal versucht, aber mit einmal ist nicht viel gesagt, und dann muss Israel da Goodwill zeigen. Also ich meine, es ist nicht illusorisch. Israel sagt angeblich, dass es also die israelische Regierung und Medien sagen, dass Israel nicht mit einer atomaren Iran leben können, was absolut Quatsch ist. Also es ist ja nicht keine, viel besser ist, dass man Mechanismen schafft zwischen Iran und Israel im Sinne von der Kalten Krieg. Das heißt, Instrumente bauen, die einfach einen Krieg verhindern können, also mit Gebrauch von Atomwaffen. Das ist sehr sinnvoll, und das ist machbar auch für Israel. Aber das ist im Moment noch kein Gegenstand der Diskussion, aber das könnte auch werden.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Mit einem schönen guten Tag an unseren lieben Hörerfreunde der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. In der letzten Folge haben wir Ihnen einige Dörfer in der Provinz Nord-Khorasan im Nordosten des Landes vorgestellt. Heute wollen wir über die Dörfer Ostort und Khosravie sprechen. Bleiben Sie also dabei. Das Dorf Ostort liegt 1450 Meter über dem Meeresspiegel. Es befindet sich 30 Kilometer südwestlich der Stadt Foruj und 95 Kilometer südöstlich von Bujnoord. Im Osten der Gemeinde fließt der Fluss Khosravie Moyavan. Das Klima in dem 500 Jahre alten Dorf ist frisch gebirgig. Zu den historischen Bauten zählen die Burg Kohne, das alte Bad und die Jame-Moschee. Die Bewohner sprechen Farsi und sind schiitische Muslime. Wirtschaftlich gesehen stützt sich der Ort auf Landwirtschaft, Gärtnerei, Viehzucht und Kunsthandwerk. Als landwirtschaftliche Hauptprodukte gelten Weizen, Gerste, Erbsen, Linsen, Safran, Baumwolle und Kümmel. Als Obst werden Granatäpfel, Weintrauben, Feigen, Maulbeeren, Aprikosen, Mandeln, Walnüsse sowie Wasser- und Honigmelonen geerntet. Auch Schafe und Kühe werden in Ostort gezüchtet, von denen man Produkte wie Milch, Joghurt, Käse, getrocknete Sauermilch und Fleisch gewinnen kann. Unter den Viehprodukten der Gemeinde sind das gelbe Öl und die getrocknete Sauermilch bekannt, zwei Erzeugnisse, die viele Anhänger haben. Die Wasserversorgung wird aus dem von Überschwemmungen aufgesammelten Wasser gewährleistet. Die Bewohner haben Dämme aus Erde errichtet, um bei Überflutungen das Wasser aufzusammeln. Die Schwemmgebiete hinter diesen Dämmen sind geeignete Felder für die Landwirtschaft, wo etwa Melonen, Weizen, Baumwolle, Tomaten, Sesam und Rüben angebaut werden. Es befinden sich rund 60 solcher Dämme in der Umgebung von Ostort. Als Kunsthandwerk der Gemeinde könnte man das Teppichknüpfen nennen. Das Gebirgsdorf Ostort liegt mit seiner zentrierten Struktur treppenförmig auf einem nicht sehr steilen Berghang. Diese Ortschaft hat im Vergleich zu vielen anderen Dörfern mehr Möglichkeiten und Anlagen. Die Bewohner haben Strom, sauberes Trinkwasser, das durch Wasserleitungen fließt, ein gutes Bad, Boulevard, gut errichtete Straßen und von Ingenieuren gebaute Häuser. Ostort erschütterte ein schweres Erdbeben mit einer Stärke von 7,4 auf der Richterskala einen Teil der Provinz Khorasan und verursachte viele Schäden. Auch die Gemeinde Ostort wurde davon betroffen. Sie wurde allerdings nach dem Beben wieder aufgebaut. Nach Beratungen unter den Bewohnern entschloss man sich, das neue Dorf nicht weit entfernt vom alten Ort aufzubauen. Dieses Mal aber wurden die Häuser nach technischen Grundlagen errichtet. Bei den meisten Bauten gibt es 1 bis 4 Zimmer. Im Laufe der Zeit haben die Bewohner noch weitere Räume wie Abstellräume und Stuben zum Brotbacken hinzugefügt. Es wurde auch eine mobilisierte Schule für die Schüler der Ortschaft errichtet. Die Bewohner von Ostort haben großes kulturelles Interesse und auch die schulische Möglichkeiten führten dazu, dass sie sich stark weitergebildet haben. Mehr als 95% der Einwohner können lesen und schreiben, manche haben sogar akademische Grade erreicht.
Das Dorf Ostard zieht durch seine vielen schönen Landschaften und hohe Berge jährlich unzählige Touristen und Interessenten an. Die hohen Berge verlaufen felsenförmig und haben fast keine Pflanzenbedeckung. An manchen Stellen gibt es aber Weiden, Täler und Wälder. Die Ufer des Flusses Chosravie-Moivon und die herumliegenden Gärten sowie die Erholungsgebiete Senjet-Bola und Senjet-Point sind im Frühling und im Sommer gute Orte, um sich zu erholen und auszuruhen. Senjet-Bola liegt in einem Tal und besitzt eine wunderschöne Wasserquelle mit klarem, köstlichem Wasser, das aus dem Berg entspringt und die unteren Felder bewässert. Auch gibt es in den Bergen dieser Gegend viele Höhlen und faszinierende Quellen. Die Ortschaften Kalote Ohani, Serohe Jui Bola und Galore sind unberührte Landschaften, in denen auch wilde Tiere leben. Die Berge sind mit vielen Wildpistazienbäumen bedeckt. Die 110 Meter lange Höhle Ostard, die sich in einem Tal der Ortschaft befindet, hat eine Quelle, die in der Höhle entspringt. Zu den historischen Bauten zählen die Burg Sargodar, das historische Bad und die alte Moschee. Das Bad ist mehr als 100 Jahre alt. Damit die Wassertemperatur in der Anlage stabil bleibt, hat man sie kellerförmig in die Erde gebaut. Früher wurde das Wasser in diesem Raum in zwei großen Wasserkesseln aus Messing erwärmt. Im Jahr 2005 wurde das Bad auf die Liste für iranisches Kulturerbe gesetzt. In der Nähe von Ostard gibt es Minen, wo Erze wie Bentonit, Kalksteine und Blei abgebaut werden. Die dazugehörigen Fabriken sind ebenfalls in der Gegend errichtet worden. Um diese Region zu erreichen, muss man von Faruj und Shirvan über eine asphaltierte Straße fahren. Aber nun zu einer anderen Ortschaft, die im Südosten des Dorfes Ostard liegt. Es ist das Dorf Chosravie, die sich an einem Berghang des Shah Jahan Bergs mit einer Höhe von 3032 Metern befindet. Chosravie liegt 25 Kilometer südwestlich der Stadt Faruj in einem schönen grünen Tal. Der Fluss Kalhuni gliedert das Dorf in zwei Teile. Den östlichen und westlichen Teil. Die meisten Häuser im Ort stehen im Osten des Ortes. Das Klima ist dort im Winter sehr kalt und im Sommer angemessen kühl. Auch hier wird Landwirtschaft, Viehzucht und Gärtnerei betrieben. Das Kunsthandwerk ist hier ebenso wie in Ostard verbreitet. Chosravie ist der Geburtsort des großen Gelehrten Ayatollah Orhan-Najafi Rouchani, Autor des Werkes »Die Reise im Westen«. Diese Gemeinde hat eine traditionelle Struktur und bemerkenswerte Architektur, was auch die historischen und religiösen Bauten wie das Mausoleum von Baba Hussein sowie das Grabmal Baba und Bibi bezeugen. Das Grabmal Baba und Bibi wurde auf der Liste für iranisches Nationalerbe registriert. Es geht auf die Zeit der Temurian zurück. Dieses Mausoleum hat eine große hohe Saal und eine Kuppel, die sattel- und kegelförmig erbaut wurden. Das Grabmal Baba und Bibi liegt auf der Westseite des Dorfes an einem Berghang.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Tafreshi mit dem Titel Ishq-e Iran, das heißt Liebe an Iran.
اگه با تو با تو باشم اگه از خودم رهاشم میتونم تو آسمونا همدم پرنده هاشم اگه کوه سر بلندم برای تو سر بزیرم دوست دارم با تو بمونم پیش پای تو بمیرم نگاهت هر جا باشم بامه هر لحظه با تو بودن رویای لحظه هامه ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم تنها با عشق ایران گرم صدای خستم بین این همه صدای بی نشونه منم اون که دوست داره از تو بخونه اونی که صداش به رنگ قصه هاته اون که هر لحظه باهاته خاک پاته نمیتونم بی تو با شم نکنه از تو جدا شم ایران ایران نگاهت هر جا باشم با همه هر لحظه با تو بودن رویای لحظه همه ایران ایران همیشه من با یاد تو هم تنها با عشق ایران گرم صدای خواستم اگه با تو باشم اگه از خودم رهاشم میتونم تو آسمونا همدم پرنده هاشم اگه کوه سر بلندم برای تو سر بزیرم دوست دارم با تو بمونم پیش پای تو بمیرم ایران ایران نگاهت هر جا باشم با تو بودن رویای لحظه هامه ایران ایران همیشه من با یاد تو هستم تنها با عشق ایران گرم صدای خواستم
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Coronavirus und WHO-Leistung. Weiterhin guten Empfang.
Wir stehen Ihnen mit dem Beitrag Corona und die Leistung der Weltgesundheitsorganisation zur Verfügung. Das Phänomen der Globalisierung hat den Prozess der ansteckenden Krankheiten und generell die Herausforderungen der menschlichen Gesundheit verstärkt. Da die Rolle der Weltgesundheitsorganisation, WHO, im Bereich der menschlichen Gesundheit und der globalen Hygiene wichtig ist, wollen wir versuchen, die Leistung dieser Organisation in drei Beiträgen zu erklären, insbesondere in Bezug auf übertragbare Krankheiten und Covid-19. Die Weltgesundheitsorganisation World Health Organization, WHO, wurde am 6. April 1948 in der schweizerischen Stadt Genf gegründet. Laut WHO-Satzung ist ihr Ziel die Verwirklichung des bestmöglichen Gesundheitsniveaus bei allen Menschen. Ihre Hauptaufgabe ist die Bekämpfung der Erkrankungen und die Förderung der allgemeinen Gesundheit aller Menschen weltweit. Mit ihren 194 Mitgliedstaaten ist die WHO federführend in globalen Gesundheitsfragen und in der Gestaltung der Forschungsagenda für Gesundheit, im Aufstellen von Normen und Standards und in der Formulierung evidenzbasierter Grundsatzoptionen. Die WHO bietet ihren Mitgliedstaaten fachliche Unterstützung, überwacht und bewertet gesundheitliche Entwicklungen, unterstützt medizinische Forschung und leistet Soforthilfe bei Katastrophen. Die WHO setzt sich weltweit für bessere Ernährung und für eine Verbesserung der Wohn- und Arbeitsbedingungen sowie sanitäre Verhältnisse ein. Die Weltgesundheitsversammlung ist eine der Säulen der Weltgesundheitsorganisation. Die Weltgesundheitsversammlung ist das höchste beschlussfassende Organ der WHO, das in seiner Arbeit vom Exekutivrat unterstützt wird. Diese Versammlung ist der Ort für die Gesetzgebung und Festlegung der hohen Richtlinien der Organisation. Jedes Land hat drei Vertreter in der Weltgesundheitsversammlung, von denen einer von der Regierung zum Vorsitz dieser Delegation ernannt wird. Jeder Mitgliedstaat der Weltgesundheitsorganisation hat eine Stimme in der Weltgesundheitsversammlung und Beschlüsse der Versammlung über wichtige Angelegenheiten wie die Ratifizierung von Abkommen und die Änderung des Statuts werden mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Andere Angelegenheiten werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen. Neben außerordentlichen Sitzungen tritt Versammlung normalerweise einmal im Jahr zusammen. Die Weltgesundheitsversammlung kann die erforderlichen Gesundheits- und Quarantänemaßnahmen bei Seuchen, Standards und Methoden zur Seuchendiagnostik auf internationaler Ebene, Kriterien für den Medikamentenverbrauch und deren Werbung im internationalen Handel festlegen. Die Weltgesundheitsversammlung kann den Mitgliedern auch Empfehlungen zu Angelegenheiten unterbreiten, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Seit der Gründung der Weltgesundheitsorganisation haben die Beschlüsse der Weltgesundheitsversammlung einen erheblichen Einfluss auf den globalen Ansatz zur Bekämpfung von Epidemien, einschließlich Tuberkulose, Hepatitis und Grippe, SARS und Covid-19. Neben der Weltgesundheitsversammlung ist der Exekutivrat eine weitere Säule der Weltgesundheitsorganisation. Die Hauptaufgaben des Exekutivrates bestehen in Ausführung der Beschlüsse und Richtlinien der Versammlung. Der WHO-Exekutivrat setzt sich aus 34 Regierungsvertretern und Vertreterinnen zusammen. Die Mitgliedstaaten werden für eine Amtszeit von jeweils 3 Jahren gewählt. Der Exekutivrat tritt mindestens 2-mal im Jahr zusammen. Die Hauptsitzung findet in der Regel im Januar bzw. Anfang Februar und eine zweite, kürzere Sitzung im Mai unmittelbar nach der Weltgesundheitsversammlung statt. Die Hauptaufgaben des Exekutivausschusses bestehen darin, die Beschlüsse und die Politik der Weltgesundheitsversammlung vorzubereiten, diese zu beraten und ihre Arbeit allgemein zu erleichtern. Zu den Aufgaben der Mitgliedsländer der Weltgesundheitsorganisation gehört es, rasch Maßnahmen zur Bekämpfung von Epidemien zu ergreifen und die Weltgesundheitsorganisation rechtzeitig über solche Krankheiten zu informieren. Laut WHO-Dokumenten sind Regierungen zum einen verpflichtet, die Rechte von Personen, die von der Ausbreitung von Infektionskrankheiten betroffen sind oder betroffen sein könnten, zu schützen und Maßnahmen wie kostenlose und obligatorische Untersuchungen, obligatorische Krankenhausaufenthalte oder Quarantäne durchzuführen, um das Recht anderer Mitglieder der Gesellschaft auf ein gesundes Leben nicht zu gefährden. Sie sind andererseits verpflichtet, die Weltgesundheitsorganisation und die öffentliche Meinung rechtzeitig über diese Krankheiten zu informieren, um die Rechte anderer Menschen auf ein gesundes Leben zu gewährleisten und durch epidemische Krankheiten verursachte Katastrophen zu verhindern. Eines der wichtigsten Instrumente zur Erkennung von Infektionskrankheiten ist die rechtzeitige Meldung durch die Informationen über infizierte Personen und das Auftreten von Infektionskrankheiten eingeholt werden können. Einer der Kritikpunkte an der Leistung der Weltgesundheitsorganisation bei der COVID-19-Krankheit ist die Unfähigkeit, das Herkunftsland der Krankheit zu bestimmen und diesbezügliche Informationen rechtzeitig zu verbreiten. Natürlich wirft die Weltgesundheitsorganisation Ländern, die im Verdacht stehen, das Coronavirus zu verbreiten, indirekt vor, nicht rechtzeitig über den Corona-Ausbruch informiert zu haben. Damit meint die WHO China und die USA. Trotz der Erwartung der Weltöffentlichkeit hat die Weltgesundheitsorganisation keinen offiziellen Bericht darüber veröffentlicht, wie diese Länder rechtzeitig Informationen über die Ausbreitung des Virus bereitstellen sollen. Aber in der Öffentlichkeit gibt es ernsthafte Fragen, warum die Vereinigten Staaten und China nicht rechtzeitig genaue Informationen über diese Krankheit veröffentlicht haben. Dies trotz der Tatsache, dass gemäß den Dokumenten der Weltgesundheitsorganisation die rechtzeitige Meldung von Informationen über Infektionskrankheiten ein wirksames Instrument zur Untersuchung wichtiger Krankheiten im Bereich der öffentlichen Gesundheit des Menschen ist. Internationale Gesundheitsvorschriften verpflichten Regierungen, alle wichtigen Gesundheitsereignisse und spezifische Krankheiten, die von internationaler Bedeutung sind, bekannt zu geben und zu melden, damit WHO die gefährdeten Länder darüber informiert und Personen vor Reise in die Risikoländer warnt. Eine Verletzung des Prinzips der rechtzeitigen Information von Katastrophen wie der Ausbreitung von Infektionskrankheiten schafft für Länder internationale Verantwortung, was strafrechtlich verfolgt werden kann. Ein Verstoß gegen diese Verpflichtung verstößt gegen den Grundsatz der Menschenrechte auf Zugang zu einem gesunden Leben, der zu den Grundsätzen der internationalen Menschenrechte gehört. Die rechtzeitige Information über Infektionskrankheiten kann zudem eine sehr wichtige Rolle beim Schutz der Menschen vor diesen Risiken spielen. Der amtierende WHO-Regionaldirektor für Europa, Dr. Hans Kluge, glaubt, der Weg aus Epidemien einschließlich der Corona-Pandemie ist dreistellig. Ich bezeichne es als privilegierten Ansatz. Der erste Aspekt geht auf Virusvarianten zurück. Bei Pandemien, insbesondere dem jüngsten Fall des Covid-19, müssen wir neue Varianten wie Delta, die Ungeimpfte angreifen, genau beobachten. Der zweite Aspekt betrifft Impfungen. Wir müssen das Niveau der Impfungen erhöhen. Der dritte Aspekt betrifft die Menschen. Wir müssen mehr informieren und Menschen ermutigen, rechtzeitig vorbeugende Maßnahmen einschließlich Impfungen zu ergreifen und sie gleichzeitig dazu auffordern, Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu befolgen, einschließlich der Verwendung einer Maske, wenn ein Abstand von 1,5 Metern nicht möglich ist. Einige Experten glauben, dass die Weltgesundheitsorganisation gegen SARS besser gehandelt hat als gegen Corona. Während der SARS-Epidemie in China und einigen anderen Ländern im Jahr 2003 revolutionierte die Weltgesundheitsorganisation bei der Umsetzung internationaler Gesundheitsvorschriften. Harlem Brundtland, der damalige Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, warnte ungeachtet der politischen Erwägungen einiger Länder vor Reisen in SARS-betroffene Gebiete. Darüber hinaus hat die WHO den Prozess der Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Verständnisses des SARS-Virus, der Entwicklung von Strategien für die öffentliche Gesundheit, der Entwicklung klinischer Behandlungsprotokolle und der Information der Öffentlichkeit geleitet. Die wichtigste Aktion dieser Organisation zu dieser Zeit war die Änderung der internationalen Vorschriften zu übertragbaren Krankheiten mit der Verabschiedung der internationalen Gesundheitsvorschriften im Jahr 2005. Diese Änderungen, die 2007 in Kraft traten, wirkten sich insbesondere im Jahr 2009 positiv auf die Leistung der Weltgesundheitsorganisation im Umgang mit der H1N1-Grippe-Pandemie aus. Derzeit gibt es aber ernsthafte Kritik, dass es der Weltgesundheitsorganisation angesichts der Corona-Epidemie nicht gelungen ist, die 2005 verabschiedeten internationalen Gesundheitsvorschriften vor allem in Ländern wie den USA durchzusetzen, auf die wir in den nächsten Sendungen eingehen werden.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.